So, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Krypto Nerds Uncut. Freitag, 11 Uhr, was haben wir, Sascha? 11:30 Uhr. Wie immer, also zumindest wie
Immer, immer
regelmäßig,
geplant.
immer geplant, genau. Und dann kommt es anders als geplant. Aber dieses Mal, trotz dessen, dass ich für diejenigen, die jetzt nur zuhören und nicht sehen, ich sitze bei mir im Wohnmobil, habe einen Blick auf die Ostsee und ich hoffe, dass der Livestream hält. Ich habe mir extra Premium-Internet hier auf dem Campingplatz gebucht und es scheint stabil zu sein. Oder Sascha, wie schaut es bei dir gerade aus?
Nee, schaut sauber aus.
Okay, besser als aus dem Hotel in Köln letzte Woche. Das war ja Vollkatastrophe. Aber perfekt, dass es funktioniert. Diese Woche war ultra, ultra viel drinne. Michael Saylor und Strategy verkaufen 32 Bitcoin und die Welt geht unter. Die Story hinter Michael Saylor, never sell. Ja, Michael Saylor hat inzwischen, glaube ich, eher seinen Bitcoin verkauft als seine Niere. Seine Niere war ihm wahrscheinlich doch lieber. Und wir sprechen über Bitcoin, was ist alles passiert, was ist im Markt passiert, warum hat Arthur Hayes all seine Hype verkauft. Wir haben das ganze Thema Cardano und der älteste 38-Jährige der Welt. Ja, also ich glaube, es ist pickepacke voll. Und ich würde sagen, Sascha, lass uns gerne reinstarten. Aber bevor wir das tun, wie immer, vielen Dank an Bison für die Unterstützung des Podcasts. Liebe Grüße nach Stuttgart, vielen Dank dafür. Ja, Sascha, dein Hintergrund zeigt es schon so ein bisschen und ist sinnbildlich dafür, wie die ganze Woche aussah.
Schlimm sieht es aus. Wie du siehst, ich bin nach wie vor im Situation Room hier bei mir. Wir haben das Farbschema entsprechend angepasst. Rot. Die
Rot.
Woche ist rot.
Blutrot, ja. Also es ist wirklich absurd, was da alles passiert ist. Und ich würde sagen, dadurch, dass wir nur eine knappe halbe Stunde haben, lass uns auch direkt reinstarten. Ich teile mal hier meinen Bildschirm. Und ich muss sagen, ich freue mich so richtig, dass mein Setup hier so gut ist. Also echt, es macht richtig Spaß. Ich glaube, ich mache das jetzt öfter. So, let's see. Okay, Blick über den Markt. Sehr viel Rot, wenig Grün. Ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal gesehen haben, dass in 7 Tagen der Bitcoin fast 15% verloren hat. Das ist schon echt crazy. Ja, also was haben wir letzte Woche gesagt, Sascha? Ende
Sell in
Mai?
May and walk away.
Genau, sell in May and walk away. Ja, vielleicht haben das einige getan. Für diejenigen, die es getan haben, vielleicht war es auch besser so. Ich glaube, für diejenigen, die damals, als wir bei 61 schon mal waren im Februar, nachgekauft haben, als wir darüber gesprochen haben, dass es vielleicht ein guter Zeitpunkt wäre zu kaufen und dann jetzt vielleicht verkauft haben, ja, die haben zumindest schon mal eine müde Mark gemacht. Aber de facto ist der Markt richtig, richtig tiefrot drinne und Bitcoin hat es einfach richtig, richtig hart getroffen. So, und ich würde sagen, wir fangen einfach mal so ein bisschen mit dem Thema Michael Saylor und Strategy an. Es war jetzt nicht der erste Verkauf, muss man sagen. Also, was ist passiert? 32 Bitcoin wurden von Strategy verkauft. Es handelte sich dabei lediglich um 2,5 Millionen Dollar und es sind auch nur 0,004 des Gesamtbestands gewesen. So, also ist das das, was den gesamten Markt zum Wackeln gebracht hat? Natürlich nicht. Ja, aber die Story, dass Michael Saylor niemals Bitcoin verkaufen wollen würde, ist natürlich, die wackelt jetzt. Ja? Und viele, die dem Guru hinterhergerannt sind und blind drauf vertraut haben, dass er nie verkauft, das ist natürlich total brüchig jetzt. Und keiner vertraut dieser Story mehr. Ne? Also es ist einfach aus meiner Sicht schwierig, an solchen Erzählungen festzuhalten und da nur an solche Sachen zu glauben. Ja, also davon sollte man sich, glaube ich, schleunigst lösen. Und der Grund dafür war die Dividendenzahlung für die Vorzugsaktien. Und da muss man sagen, das hätten sie wahrscheinlich auch, die 2,5 Millionen Dollar hätten sie auch so zahlen können. Ja, worum ging es da aber? Es ging darum, den Markt zu immunisieren. Und in dem Zuge habe ich mir einfach mal so ein Stück weit angeschaut, wie die Erzählung der letzten Monate von Michael Saylor oder vom letzten Jahr von Michael Saylor und Strategy war. Und ich würde sagen, ich starte einfach mal. 2.2.2025 hat er auf X gepostet: Never sell your Bitcoin. Kommen wir gleich wieder drauf zurück. Dann ging es weiter, dann hat er nochmal das Ganze erweitert und ergänzt und hat geschrieben, keep your Bitcoin, not your kidney. Ja, also verkauf lieber deine Niere, ja, als dass du einen Bitcoin verkaufst. Okay, soweit so gut. Dann am 5.5.26 war in dem, ich glaube, das war der Q1 Earnings Call, wurde geschrieben, we will probably sell some Bitcoin to fund a dividend just to inoculate the market, just to send the message that we did. Ja, da ging es darum schon zu sagen, hey, wir wollen den Markt immunisieren, wir wollen mal was verkaufen, damit der Markt auch checkt, wir verkaufen was und nicht alle brechen in Panik aus. Darum ging es. Was passiert ist,
hat gut geklappt.
Genau, hat mega geklappt. Ja, also war absolut richtig gut. Ja. Aber da ging es so ein bisschen um das Thema, den Markt immunisieren, darauf vorbereiten, dass vielleicht immer mal wieder Verkäufe kommen könnten. Dann hatte der CEO noch gesagt, we will sell Bitcoin when it is advantageous to the company. We are not going to sit back and just say we will never sell Bitcoin. Also sie haben es immer mehr von dieser ursprünglichen Erzählung von Michael Saylor immer mehr aufgeweicht und immer mehr weichgespült das Ganze, um sozusagen aus dieser Nummer rauszukommen. Aber de facto, finde ich, ist das alles so ein bisschen wischiwaschi von denen. Und die haben sich nur einen Weg gesucht, um wirklich die Möglichkeit zu haben, Bitcoin zu verkaufen. Ja? Aber sie haben am Ende auch trotzdem immer noch mal betont, we want to be net aggregators of Bitcoin. Also sie wollen Nettokäufer von Bitcoin sein. Das heißt, wenn sie in einem Jahr 10.000 verkaufen Bitcoin, müssen sie 10.001 gekauft haben, damit sie ein Net Aggregator sind und sozusagen net positive sind. Also quasi, dass sie einen positiven Bestand dazu gekauft haben. Das ist immer das, was sie sagen. Sie schauen sich den Jahresanfangsbestand an und den Jahresendbestand an. Und der Jahresendbestand muss größer als der Jahresanfangsbestand sein. Aber heißt, sie können auch größere Summen verkaufen und dann wieder größere Summen kaufen und sind dann trotzdem noch in ihrer Erzählung Net Aggregator. Ja, also das ist so ein bisschen, wo ich sage, ja, schwierig. Also da könnten vielleicht noch ein paar Moves auf uns zukommen. Ist die Frage, wie sich das Ganze natürlich jetzt hier für Michael Saylor und Strategy weiterentwickelt. Wie siehst du das, Sascha?
Ja, wir hatten es ja öfters mal in vorherigen Editionen. Wir hatten immer betont, dass es schon schwierig ist, wenn eine einzelne Entität so hohe Bestände von einem Asset hält. Und ja. MicroStrategy ist nach wie vor eine ungewisse Komponente im Markt. Von daher finde ich es gar nicht so schlecht,
dass man Risiko
auch mal darauf hinweist, dass die Leute wissen, okay, die können auch verkaufen.
Genau.
Weißt du, MicroStrategy hält Bitcoin nicht aus Nächstenliebe, sondern hält Bitcoin auch, um Geld zu verdienen. So wie jeder andere auch logischerweise im Markt ist, um Geld zu verdienen. Ja. Also man muss sich auch darauf einstellen, dass mehr Verkäufe von MicroStrategy kommen werden. Und irgendwann hat der Markt es akzeptiert, preist es entsprechend ein und es ist in Ordnung. Dass es irgendwann passieren muss, war klar.
Genau. Also sie haben es jetzt einfach über die letzten Wochen auch so ein Stück weit vorbereitet. Ja, und jetzt haben sie es dann halt tatsächlich mal durchgesetzt und umgesetzt. Aber es kommt halt auch in einer Phase, die jetzt natürlich ruckelig war. Ja, weil wenn wir mal so ein bisschen weiterschauen, was diese Woche so passiert ist, ist es natürlich ganz klar so, dass die letzten 30 Tage jetzt nicht unbedingt positiv waren für die Kryptowelt und vor allem für Bitcoin. Der vielen Greed-Index ist wieder nach unten geschossen. Ja, wir sind jetzt inzwischen bei 17. Wenn wir uns den Bitcoin-Kurs anschauen, ja, wir wurden irgendwie von letzter Woche, ja, also vor 5 Tagen, ja, waren wir noch irgendwie bei 73.900, knapp vor der 74, sind sogar über die 74 mal knapp drüber gewesen. Und jetzt wurden wir inzwischen bis fast auf unter 61.000 Dollar innerhalb von 5 Tagen durchgereicht. So, das ist massiv. Wir haben wahnsinnige Liquidierung im Markt gehabt. Also jetzt heute war es doch auch schon wieder so, heute über Nacht, dass innerhalb von einer Stunde 500 Millionen liquidiert wurden an Long-Positionen. Und es ist Wahnsinn, was da gerade am Markt passiert. Ja. Und da hat es einige sicherlich sehr, sehr hart getroffen. Und wenn wir uns da einfach auch nochmal so ein Stück weit anschauen, was die Net-Outflows waren, da hatten wir einfach über die letzten 30 Tage im Spot-Bereich bei Bitcoin 2,34 Milliarden US-Dollar Outflow. So. Das ist natürlich echt nicht wenig. Ja, wenn man das einfach mal vergleicht, ich ziehe jetzt einfach mal mit den 2,34 Millionen einen Vergleich und da haben wir, Shiba hat zum Beispiel, Shiba Inu, einen Market Cap von 2,81 Milliarden. Und bei Bitcoin sind 2,3 Milliarden innerhalb von 30 Tagen rausgeflossen. Ja, das ist fast einmal die Größe von Shiba Inu. Und das ist schon relevant. Und woher kommt das Ganze, kann man sich dann fragen. Aus meiner Sicht ist das halt sehr, sehr stark getrieben von den Bitcoin-Outflows, also ETF-Outflows. Ich habe gestern in der Vorbereitung erst gedacht, die Zahlen sind kaputt. Ja, ich dachte, die Übersicht wäre kaputt. Ja, da sind nur Abverkäufe seit dem 18. Mai und das zieht sich halt über die letzten Wochen so durch. Und das heißt, das größte Problem, was wir haben, ist der Outflow aus den institutionellen Geldern. Also aus den ETFs. So, ja, 18. Mai hatten wir auch damals drüber gesprochen, war einer der größeren Outflows mit 648 Millionen. Jetzt hatten wir 27. Mai mit 733 Millionen. Ja, und so akkumuliert sich das halt auf mehrere Milliarden über die letzten Wochen. Und das ist natürlich schon beachtlich. Und da muss man sich fragen, ist inzwischen das institutionelle Geld der relevante Treiber für die Kurse und die Märkte da draußen. Ja. Und ich glaube, der Shift ist ein Stück weit vollzogen. Ja. Und das haben wir ja auch gesehen. Der Treiber war es ja auch lange Zeit, dass viel Inflow war aus institutionellen Geldern. Und jetzt ist halt genau other way around, dass der Outflow des Kapitals natürlich hauptsächlich und beziehungsweise auch der Bitcoin-Kurs hauptsächlich getrieben ist dadurch, dass die institutionellen Gelder rausfließen. Ja. Also wir haben 3 Wochen aufeinander folgend Outflows. Die ETF-Outflows sind der größte Treiber und wir hatten insgesamt 4,2 Milliarden US-Dollar Total Outflows. Also das ist schon ziemlich sportlich und aktuell im Bitcoin sind wir so eher bei einer Supportzone im Bereich zwischen 62 und 64. Da sind wir kurz schon mal drunter gedippt, sind jetzt aber wieder aktuell bei 62.756. Also so diese 62.000er Linie haben wir jetzt noch nicht ganz krass durchrissen, so dass wir dort weiter runterfallen würden, aktuell zumindest. Bleibt abzuwarten, was jetzt so vorm Wochenende noch auf den anderen Märkten passiert. Ja, es bleibt auf jeden Fall spannend. Weil wir hatten ja hier auch noch mal heute Morgen einen leichten Dip. Ja, dann als Deutschland aufging, ist leicht wieder nach oben gegangen. Jetzt gucken wir mal, was die Amerikaner machen heute Nachmittag. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht.
Werbung. Wenn du mit Krypto starten willst, ist nicht die erste Frage, welchen Coin kaufe ich, sondern wem vertraue ich und wie kompliziert wird das? Genau deshalb möchte ich dir heute unseren Partner Bison empfehlen. Bison ist der Krypto-Broker von der Gruppe Börse Stuttgart mit über 160 Jahren Erfahrung am Markt und Made in Germany. Der Fokus ist ganz klar: Einfachheit und Zuverlässigkeit. Du kannst dich in der App oder über Web kostenlos registrieren, dich ganz einfach verifizieren und dann in wenigen Minuten loslegen. Was ich als einsteigerfreundlich empfinde, Bison hat ein intuitives Design, mehr als 50 echte Coins wie Bitcoin oder Ethereum und der Handel ist gebührenfrei, ohne Kosten für Ein- und Auszahlung oder Kontoführung. Wenn du Bison jetzt einfach mal austesten möchtest, bekommst du mit dem Aktionscode BITCOIN10 10 € in Bitcoin. Wie? Kostenlos registrieren, Konto verifizieren, Geld einzahlen und Krypto handeln. Hinweis auf die Teilnahmebedingungen unter bison.app/audio. Werbung Ende.
Es ist aber absolut crazy, was da passiert, wenn wir uns den Rainbow Chart anschauen, den wir auch immer mal wieder zur Rate gezogen haben. Warte mal, nur kurz suchen. Wo? Chart. Bitcoin, da haben wir ihn. Dann sehen wir da, wo haben wir es denn? Hier CoinGlass, da haben wir es doch. Zack. Genau. Dann sind wir da auch in einem massiv überverkauften Markt. Ja, und dippen da gerade eher in den Fire-Sale-Bereich, wo man per se historisch immer gesagt hat, okay, da ist es schon sehr, 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 sehr günstig. So. Und was man jetzt gerade auch sieht, zumindest minimal, ist, dass wir heute auch einen der ersten Tage haben, beziehungsweise gestern einen der ersten Tage hatten in den Bitcoin-ETFs, die wieder net positive sind. Auch nur ganz minimal. Wird sich jetzt zeigen die nächsten Tage, wo es da weitergeht. Aber wir sind da zumindest mal wieder net positive und hatten keinen weiteren Abverkauf. Kann sein, dass da so ein bisschen das Muster jetzt gebrochen ist und sich das positiv in eine richtige Richtung dreht für uns. Let's see.
Sascha. Woran hat es gelegen, Erik?
Tja, woran hat es gelegen? Also aus meiner Sicht hauptsächlich an den institutionellen Outflows, die einfach seit 3 Wochen wahnsinnig gedrückt haben, plus dann solche Indikatoren wie Michael Saylor. Michael Saylor hat verkauft und hat gezeigt, dass er es kann, was bestimmt bei dem einen oder anderen Retailer die Angst hat umgehen lassen. Jetzt hätte es nur noch gefehlt, dass Satoshi aufwacht und dann geht die Reise nach unten weiter. Ja, also das ist schon echt absurd.
Der Outflow ja letzten Endes auch, die Frage ist ja, wer ist investiert in den ETS? Mhm.
Also es können ja sowohl institutionelle Player, aber ja auch High-Net-Worth Individuals oder Retail sein.
Genau.
Aber ich glaube, das hatten wir letzte Woche oder die Woche davor hatten wir das auch. Also ich glaube, da hier kommen aktuell mehrere Sachen zusammen. Klar, Strategy war sicherlich der Indikator oder beziehungsweise einer der Indikatoren. Ja. Das meint nach wie vor, meine Vermutung hier ist, dass relativ viel Liquidität aus dem Kryptomarkt abgezogen wird in Voraussicht auf die großen IPOs, die wir haben mit Anthropic, OpenAI, SpaceX. Also ich glaube, dass gerade viele institutionelle Player hier auch schauen, dass sie früh reinkommen, das sehr, sehr viel Kapital binden wird, weil es einfach geisteskrank große Valuations aufgerufen worden sind. Und dann hast du nach wie vor die Ungewissheit mit dem Iran, was auch hier nach wie vor...
Genau, das kam ja die Woche auch noch dazu.
Das kommt alles on top, obendrauf.
Richtig, das kam die Woche auch noch dazu. Ja.
Genau, dann hast du so eine Woche wie jetzt. Und dann hast du natürlich auch noch Sell in May und Walk Away. Wobei man das auch relativieren muss, das All-Time-High hatten wir im Juli letztes Jahr.
Ja.
Also stimmt auch nicht jedes Jahr, aber ja. Es ist ein Sammelsurium an Triggern, die den Crash verursacht.
Total. Also das Ding ist auch, Iran habe ich total vergessen jetzt in der Aufzählung. Ja, gut, dass du es nochmal gesagt hast und auch in der Vorbereitung, als wir eben gesprochen haben, das ist komplett hinten runtergefallen, weil es einfach so viele Dinge waren, die sich einfach diese Woche abgespielt haben und deswegen, ja, es ist einfach absurd. Und auch wenn wir uns MicroStrategy mal anschauen, auch die haben wahnsinnig Federn gelassen, ja, in den letzten Wochen. Die standen mal bei knapp 200, so um den, ich glaube, das war Mitte Anfang Mai, ja, so 11. Mai standen sie mal wieder so knapp an die $200. Und jetzt, wenn wir gucken, ja, sind sie irgendwo so bei $129. Auch die haben unheimlich Federn gelassen. Und man hat quasi auch unter strategy.com/purchases, kann man sich ja immer anschauen, wie viel kaufen sie, wie viel verkaufen sie. Ne? So. Und wenn wir uns jetzt hier einfach mal anschauen, sie haben am 18.05. haben sie 24.000, fast 900 Bitcoin gekauft. Das ist natürlich schon ein massives Brett, ja. Und dann haben sie jetzt am 1. Juni haben sie halt einfach mal 32 verkauft. Es ist eigentlich ein Schiss, ja. Es ist eigentlich nicht wahrzunehmen, ja. Aber es hat natürlich trotzdem eine Signalwirkung in dem Markt und genau das hat man einfach gesehen. Sie haben das Ganze auch gefeilt, ja. Sie haben 32 Bitcoin verkauft, haben das für 2,5 Millionen realisiert und das war ein Durchschnittspreis von 77.000 US-Dollar. So, und sie haben immer noch 843.000 Bitcoin und die haben den Gegenwert von 63 Milliarden US-Dollar, fast 64 Milliarden US-Dollar und der Average Purchase Price sind 75.699.
Was ja auch bedeutet, dass sie den Sell im Loss gemacht haben.
Korrekt. So, und das Spannende ist, Robin HD hat tatsächlich gepostet, falls du denkst, dass du ungünstig investiert hast, dann denk immer daran, 74% der 843.706 Bitcoin, die Strategy hält, liegen aktuell im Minus. Ja, und ich glaube, das fasst ganz gut zusammen, aber du hattest heute auch gesagt, Sascha, über 50% der Bitcoin-Halter sind aktuell im Minus, ja, das hattest du irgendwie als Zahl mit reingeworfen, das ist natürlich auch total, total wild und total crazy, ja, so, also, ja, Tax Loss Harvesting, alles was unter 12 Monaten im Minus ist, verkaufen und dann wieder neu einsteigen. Ich hatte heute Morgen auch jemanden, der hatte zu Cardano was in der Community geschrieben und er meinte so, ja, ich bin jetzt massiv im Minus, was soll ich machen? Habe ich nur so geschrieben, hey, bist du noch unter 12 Monaten Haltefrist oder nicht? Und dann wäre mein Rat eher mal was abzuverkaufen und vielleicht wieder neu einzusteigen, wenn man noch irgendwie an Cardano glauben kann. Aber da gab es ja auch News, Sascha.
Da gab es auch News.
Genau.
Charles Hoskinson geht in den Ruhestand. Nee, in Ruhestand nicht, aber in Pause.
Und es passt so wunderbar zu dem Thema, was ich eben gesagt hatte, der älteste 38-Jährige der Welt. Ja, da haben wir in der Vorrecherche, fangen wir vielleicht mal vorne an. Also Cardano, Gründer Hoskinson, hat gesagt, dass er jetzt erstmal eine Auszeit macht. Ich finde, als Gründer eines Projekts macht es immer total Sinn, wenn du kurz vorm Konkurs bist, zu sagen so, hey Leute, ich brauche jetzt erstmal eine Pause, ich lehne mich jetzt erstmal zurück. Schaut mal, wie ihr das regelt, ist für mich immer ein super Signal von dem Gründer. Und Cardano hat über 72% in den letzten 12 Monaten verloren. Und natürlich ging jetzt...
Ja, ich muss trotzdem mal reingrätschen. Also ja, man muss ja dazu sagen, dass Cardano selber ja die Cardano Foundation Management hat, was in der Schweiz sitzt, auch mit Geschäftsführung etc. Und Hoskinson ja nicht Teil dieser Geschäftsführung ist. Klar, er ist so die Public Figure.
Genau.
Aber, ja.
Ja, was würde denn passieren? Guck mal, du bist so lange als Gesicht mit diesem Projekt verbunden. Was meinst du, wenn jetzt Vitalik Buterin sagt, ey, ich höre jetzt auf, ich mache jetzt nichts mehr. Was meinst du, was dann mit Ethereum passiert? Ja. So, und das ist halt so, ja, er hat vielleicht keine direkte Managementfunktion mehr, aber er ist halt einfach das verdammte Gesicht für dieses Projekt nach außen und hat dementsprechend natürlich auch eine Signalwirkung, wenn er sagt, ey, ich gehe jetzt mal raus hier, hands off, macht immer schön weiter, alles Gute. Ja? Und wenn man sich auch mal so ein bisschen anschaut, was tatsächlich im Cardano-Umfeld passiert in der Community, ja, dann sind es jetzt auch nicht die positivsten Anzeichen. Ja? Also ich meine, Charles hat jetzt die Pause angekündigt, ja, und hat jetzt aber auch noch nicht gesagt, dass er das Projekt verlässt. Ja, das bleibt noch offen, das hat er nirgendwo kommuniziert. Aber de facto gab es auch noch Tap Tools, fährt die Operations runter. Tap Tools ist eine der größten Cardano Analytics Plattformen. Ja, also das heißt, die sind auch als große Plattform im Ökosystem, die fahren ihre Operations runter, schrumpfen das auch zusammen, ja, und der Cardano Summit 26 wurde auch gecancelt, ja, da gab es ein Community Vote und da haben sie nicht die Zweidrittelmehrheit dafür bekommen und dementsprechend sieht man, dass da auf jeden Fall aus meiner Sicht ein ganz schönes Rumoren in der Community ist, ja, so, das sind alles keine...
Das ist ja auch das, was Hoskinson, über was er sich beschwert hat, was ja auch die Gründe oder was er sagt, die Gründe für seine Pause ist ja ganz klar, dass er viele Ideen eingebracht hat, wie wir quasi das Ganze rumdrehen kann, aber das von der Community nicht angenommen worden ist. Und dann ist es ja auch so, dass die Treasury, die da verwaltet wird, ja auch, glaube ich, mit Community Vote freigegeben werden muss, beziehungsweise bestimmte Ausgaben. Ja. Und seine Begründung ist ganz klar, ja, die Community das sieht mehr oder weniger nicht ein, welche Schritte, welche Ausgaben getätigt werden müssen, um das Schiff rumzulenken. Mhm. Was soll er noch machen? So.
Ja, genau. Kann man natürlich auch von der Seite her sehen, aber ich glaube, da ist eine sehr zerfahrene Situation zwischen irgendwie dem, was Charles Hoskins vorhat, was vielleicht auch Management vorhat und dem, was aber die Community will. Ja. Und ich meine, du hast die Struktur einmal damals so gebaut und ich finde es auch einen guten Ansatz, aber in solchen Situationen stehst du dann einfach blöd da. So, und da kann ich es verstehen, dass man als Gründer dann sagt, okay, ich hatte jetzt Ideen, ich habe die eingebracht, aber wenn ihr nichts draus macht, ja komm, dann was soll ich jetzt noch irgendwann machen? Dann mache ich jetzt erstmal hands off. Auf der anderen Seite, ja, ist es eine Signalwirkung, die nicht unbedingt positiv ist. Also wenn wir uns da einfach mal anschauen, also ich habe jetzt hier mal das Market Cap rausgesucht von ADA und wenn wir schauen, dass wir da Ende Dezember 24 noch bei über 43 Milliarden standen und jetzt innerhalb von, sagen wir mal, ein bisschen mehr als ein Jahr, anderthalb Jahre, jetzt auf 5,9 Milliarden zusammengeschrumpft sind, das zeigt schon ordentlich, dass da irgendwas nicht richtig läuft. Ja? Und dass auch das Vertrauen der Investoren auf jeden Fall massiv weg ist.
Ich habe gerade synchron auf DeFi Llama mal die Chain gecheckt. Was glaubst du, was da 24 Stunden Dex-Volumen drüber läuft auf Cardano?
Boah, weiß ich nicht. 100 Mio?
8.
Was?
Ja.
Krass.
8 Millionen bei einer 24 Stunden Chain Fees von $2,000.
Uff, okay, das ist überschaubar. Ja. Das ist echt überschaubar. Ja. Ja, es ist spannend. Und in dem Zuge habe ich mir einfach auch nochmal so ein bisschen Charles Hoskins angeschaut. Und Sascha, der ist dein Baujahr, ne? Oder? War das nicht so?
Ich bin 88er Baujahr, aber wie das Geburtstag fällt, wir sind im gleichen Alter.
Ja, genau, ihr seid im gleichen Alter. Und ich würde jetzt mal sagen tatsächlich, dass, und das habe ich ja auch eben aus Spaß gesagt, der älteste 38-Jährige der Welt. Also ich hätte auch gedacht, genauso wie du, dass er wesentlich älter ist. Und dein Bett war ja schon so Richtung 50. Meiner wäre jetzt auch nicht weiter drunter gewesen. Also ich hätte auch locker geschätzt, dass der Ende 40 ist. Ja, aber da sieht man wieder, Krypto macht halt schnell alt. Und da kommt das alte Meme wieder von Leonardo DiCaprio, First Day in Crypto, sieht man fresh aus. Und 5 Jahre in Krypto sieht man halt ganz schön abgerockt aus. Ne? Und ich meine, der Gute war auch schon bei Ethereum früh mit dabei, Charles Hoskinson, und dann mit Cardano alle auf hoch und tiefs mitgenommen. Dementsprechend, ja, siehst halt vielleicht nicht mehr ganz so frisch aus. Ja. Alright. Dann haben wir noch was mitgebracht, Hype. Das war eigentlich so die sichere Bank über die letzten Monate hinweg und hat sich wahnsinnig gut entwickelt gehabt. Ist auch aus meiner Sicht ein sehr, sehr spannendes Projekt. Und jetzt hat es auf jeden Fall eine massive Delle bekommen im Kurs. Also wurde innerhalb von wenigen Stunden sehr, sehr stark abverkauft. Und das Ganze hatte zur Folge, beziehungsweise der Grund des Ganzen war, dass Arthur Hayes alle seine Positionen verkauft hatte. Nicht nur bei Hype, sondern auch bei NEAR. Und es ist crazy. Also er hat kurz vorher, hat er noch gesagt, so, ja, also Hype kann bis auf $150 rausgehen, also hochgehen, und hat dann verkauft. Und das ist irgendwie so seine Masche. Das hat er tatsächlich schon mal bei anderen Coins genauso gemacht, dass er erst nochmal quasi gepusht hat, Nachfrage nach oben gezogen hat und dann tatsächlich rausgegangen ist. Also ja, schwierig. Schwieriger Charakter, würde ich jetzt mal sagen. Ist ja der Gründer von BitMEX. Ist, glaube ich, sogar einer der jüngsten Afroamerikaner, die Milliardär geworden sind. Also auch wahnsinnige Story hingelegt, aber ja, schwierig zu sagen, dass man jetzt mit dieser, wie hat er gesagt, it's time to, warte, wo habe ich es? Hab's mir doch aufgeschrieben, Leute. Zeit, Gewinne mitzunehmen, hat er auf X geschrieben, nur ein paar Tage, nachdem er gesagt hat, der Kurs geht auf bis $150 hoch. Also, ja, auch absurd. Aus meiner Sicht auch ein Stück weit Marktmanipulation, weil viele ihm ja schon glauben, dummerweise. Aber wenn man seine Backstory kennt, würde ich da erstmal gar nichts mehr drauf geben, was der gute Mann von sich gibt, weil es halt schon, wie gesagt, ein, zweimal zuvor gemacht hat. Genau. Aber ja, wenn man sich Hyperliquid generell anschaut, Wahnsinn, wie die angezogen haben. Jetzt gerade 25, 26 ultra, ultra Gas gegeben und auch ein sehr, sehr gut profitables Business. Ich glaube, die sind bewertet im Kurs mit 25 mal ihre Gebühren, die sie einnehmen. Und finde ich jetzt, wenn man sich andere Bewertungen von Tech-Unternehmen anschaut, gar nicht so überhitzt. Ja, so, also von daher, da ist vielleicht sogar noch ein bisschen Platz nach oben. Aber schauen wir mal, wie der Kurs sich entwickelt. Und Leute, ihr wisst eh, ihr entscheidet alles das, was ihr tut, selbst. So, vielleicht noch eine Story. Zcash haben wir ja die letzten Wochen und Monate auch immer mal drüber gesprochen. Letztes Jahr auch viel über Monero, ja, weil die Kurse einfach wahnsinnig angestiegen sind. Und Zcash, da wurde jetzt ein Bug gefunden. Witzigerweise von Opus 4.8. Da, ich weiß nicht, Sascha, ob du da mehr Infos noch hast, was da jetzt genau der Hintergrund war und wie sie es gefunden haben. Aber den Kurs hat es erstmal 30% nach unten gerissen.
Ja. Hat's. Nee, weiß ich auch nicht mehr. Aber es ist auf jeden Fall spannend, wie jetzt nach und nach das passiert, was wir ja auch schon gesagt haben, dass die KI-Modelle so stark werden, dass eben solche Sicherheitslücken überall aufgedeckt werden können. Und das ist ja auch der Grund, warum Anthropic Mythos verschoben hat. Und Anthropic hat ja quasi ein eigenständiges Konsortium, das heißt Projekt Glasswing, in dem viele der Großbanken in den US drinnen sind, die jetzt schon frühen Access zu dem Modell Mythos haben, um eben die ganze Sicherheitsbug in ihre Systeme zu schließen. Und die EU war jetzt auch eingeladen, beziehungsweise es gibt jetzt auch Verhandlungen, dass die EU und quasi die zuständigen Stellen der EU auch Zugriff zu diesem Projekt Glasswing haben, um auch die Sicherheitsmängel bei ihnen abdecken zu können. Ja. Was natürlich wichtig ist, weil wenn du ein so starkes KI-Modell hast, welches innerhalb von Minuten, Sekunden Sicherheitslücken aufdeckt, die seit Jahren vorhanden sind, besser wie jeder humanoide
Hacker,
dann ist das natürlich eine Bedrohung, die ganz, ganz schnell weltweiten Impact hat.
Ist humanoid nicht eine Mischung aus Roboter und Mensch?
Ja, ist richtig. Was ist es dann? Mii-Bike?
Als menschlicher Hacker sozusagen, das wolltest du sagen, ja, okay. Genau, nee, also das ist spannend. Zcash hat es dann direkt auch mal 30% nach unten gejagt, ja, also wenn sich das hier mal anschaut.
Da wird der Bug gefixt und dann crasht der Kurs. Eigentlich müsste überall anders der Kurs crashen, weil wir ja nicht wissen, wo sind die Bugs.
Ja, genau, richtig. Ja, aber das ist ja immer erst dann, wenn es auftaucht, weiß man es ja. Ja, also von daher, solange es unbekannt ist, ist erstmal okay. Aber da werden sich sicherlich noch viele, viele Projekte auftun, wo genau das passieren wird. Und wenn wir jetzt hier drauf schauen, 4. Juni und 5. Juni, also gestern und heute, hat es halt einfach mal den Kurs von irgendwo 640 bis auf teilweise bis auf $250 nach unten gejagt. Aktuell sind wir jetzt bei 352. Also hättest du da einen Short mit reingebuddert, hätte auf jeden Fall gut was mitnehmen können, aber das ist auch schon sehr außergewöhnlich. Aber woher kommt das dann vielleicht? Ja, der Bug ist gefixt, aber man weiß ja nicht, kommt da noch mehr? Ja, jetzt wenn sowas wie Mythos dann released wird, kommen da noch mehr Bugs zu Tage, mit denen man nicht gerechnet hätte, und kann man dem Produkt, der Blockchain, dem Protokoll dann so noch vertrauen? Das ist, glaube ich, vielleicht so der Issue, der gerade bei vielen dann vorherrscht, und muss man mal schauen, wo sich das Ganze hin entwickelt hier. Ja. Okay. Und damit fast Punktlandung, halbe Stunde. Ich hoffe, das hat euch ein Stück weit Einordnung, Hilfestellung und vielleicht auch Anstoß zum eigenen Nachdenken gegeben. Ich bin sehr gespannt. Was ist dein Bett, Sascha, für nächste Woche? Wo stehen wir von den Kursen?
Muss ich erstmal eine Glaskugel befragen. Und eine Ziege opfern.
Ja. Pass auf, wir machen es folgendermaßen. Stehen wir über 60 oder unter 60?
Über.
Unter. Ich sage unter. Und weißt du, was das Schöne ist? Einer von uns beiden wird recht haben. Ja. Sehr gut, Leute. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bleibt gesund, bleibt neugierig. Schaut auch, dass ihr Themen einfach auch immer quer recherchiert, einfach immer noch mal eine zweite, dritte, vierte Meinung reinholt, und bleibt auf jeden Fall nah am Markt dran, gerade wenn ihr investiert seid. Ja, außer ihr sagt halt so, hey, ich mache DCA und warte einfach 20 Jahre, dann ist das vielleicht eine andere Sache. Aber wenn ihr ein bisschen aktiver drin seid, setzt euch mit den Themen auseinander. Schaut, dass ihr gute Quellen findet. Folgt dem Podcast, lasst ein bisschen Liebe da, lasst eine Bewertung da. Teilt es mit euren Freunden, für die das Ganze spannend sein könnte. Und in diesem Sinne, der Krypto-Camper macht den Sack zu. Und Sascha, schöne Woche noch, schönes Wochenende. Wir hören uns. Bis dann. Alles Liebe, alles Gute. Ciao.